Okay, kein Intro, kein Aufwärmgag, keine Improvisation, keine Musik, keine gesponsert, keine Manifest Actor, keine Spieltag, Folge, Telenovela, gar nichts, nur Landtagswahl. Du bist scheiße, Deutschland, möchte ich hier mal sagen. Du bist richtig scheiße. Du Land ohne Tempolimit, aber dafür mit Nazis. So, auch wenn uns das vielleicht nochmal mehr Hörer kostet als die vergangenen 850 Abgewanderten, weil wir keinen Fußball machen, aber Fußball machen wir nicht mehr und heute noch weniger. Weil mich Fußball auch nicht mehr interessiert so richtig, vor allem nicht in einem Land, wo sowas passiert und wo alle so weitermachen, als wäre nichts und einfach weiter Fußball gucken, weil ich kann es nicht und ich will es auch nicht. Und wenn man sagt, Thüringen ist zu 23,5% faschistisch, dann finde ich, ist das jetzt keine, wie sagt man, ist nicht polemisch, ist nicht mehr polemisch. Da hat man seine Witze über die Sachsen machen können oder über die Abgehängten reden oder sonst irgendwie rumentschuldigen. Aber da wurde ja jemand gewählt, der den man auch per Gericht als Faschist bezeichnen darf. Und der, glaube ich, also der selbst in der Süddeutschen als Nazi bezeichnet wird. Jemand, der eine rechtsradikale Gesinnung nicht nur aufweist oder sich nachweisen lässt, sondern zur Schau stellt. So, Rüdiger, hast du noch irgendeine Ausrede für die Thüringer parat, die 23,5%? Oder für Thüringen allgemein?
Weil ich hier für
bei den Sachsen doch immer so.
Weil ich dafür zuständig bin, hier meinst du?
Ja, weil du doch bei den Sachsen auch so bitte um Nachsicht ein bisschen um Nachsicht gebeten hast.
Ja, was soll ich da sagen?
Na, du kannst versuchen, mich zu mäßigen.
Es zieht einem die Schuhe aus. Fertig. So. Also. Genau.
Ja, weißt du jetzt, es ist ja auch, ich meine, ich würde es vielleicht fatalistischer sehen oder vielleicht würde ich es mit dem Schuss Galgenhumor sehen, also fatalistischer im Sinne von mir ist egal, ich gehe morgen auf die Straße und haue Nazis in die Fresse oder so ein bisschen, vielleicht könnte ich dem eine humoristische Seite abgewinnen, aber ich kann dem irgendwie gar nichts abgewinnen, weil, weiß nicht, es ist ja auch irgendwie die Welt von morgen, vielleicht, die sich da anbahnt. Ich weiß es nicht, bin mir nicht mehr sicher. Ich habe ja immer den Optimismus, dass genug antifaschistische Kräfte oder mäßigende Kräfte, temperierendere Kräfte irgendwie dem Ganzen entgegenwirken. Und ich möchte auch nicht sagen, dass ich die Hoffnung aufgegeben habe, aber was, wenn das der Anfang ist von einer ungünstigen Strömung?
Irgendwie. Also gut, was
von der Welt, in der mein Kind aufwachsen müssen, in dem es normal ist, dass man faschistisch ist, dass man rassistisch ist. Dass man intolerant ist, dass man brutal ist, dass man revanchistisch ist. Wo das zur moralischen, wo das nicht mehr verwerflich ist, sondern quasi nicht mehr gegen die Etikette spricht, ein Rassist und ein Faschist zu sein und ein Intoleranter und ein Anschwärzer und ein Lügner auch.
Also was machen wir?
Ich weiß nicht, würdest du auf die, ich will nicht sagen, würdest du zur Waffe greifen, aber würdest du. Was ist, wenn es Bürgerkrieg ähnliche Zustände gibt? Was würdest du machen?
Ach, da bin ich jetzt gar nicht. Ich verschanze mich in mein. Darum geht's doch gar nicht. Ich finde, wie kriegt man die Leute da weg? Was bieten wir an, Bernie? Was machen wir?
Ja, ich biete nichts mehr an, außer Konfrontation.
Konfrontation. Okay.
Ja, das kann im Gespräch sein, klar. Das kann natürlich auch. Es kann mit Fäusten passieren müssen, wenn man sich verteidigen muss. Kann man ja auch nicht mehr sagen, statistisch, das sind die über 60-Jährigen. Ich glaube, es hat ja gezeigt, dass die über 60-Jährigen sogar noch eher die Grünwähler waren. Ja.
Das weiß ich jetzt gar nicht, ja. Ich weiß also, deutlich mehr Männer.
Ja, gut, da müssen wir nicht reden. Männer sind natürlich eins der Hauptprobleme, aber das ist ja global so, ne? Da kann der Brennerpass nicht ansetzen, außer wir Außer wir pensionieren uns selbst, oder?
Ja.
Ziehen uns selbst aus dem Verkehr als Männer und gehen mit gutem Beispiel voran. Das wäre das Einzige, was wir tun können. Nee, bei Männern können wir immer nicht ansetzen. Also beim Geschlecht an sich, das sind halt nur mal Männer. Ja, also ich meine, sagst du mir, in dem, weißt du, das ist nicht irgendwie jetzt AfD mal gewählt, weil jetzt zeigen wir es mal hier den Etablierten. Das ist ja eine Mehr, die ich sowieso nie ganz geglaubt habe. Und jetzt ist da nämlich ein offensichtlicher Faschist, der ins Rennen gegangen, ne? Der wirklich mit genug Schlagzeilen beabsichtigt und unbeabsichtigt, aber unter seine Position auch unterstrichen hat, nochmal auch wie er so wie er es auch so historisch einsetzt, ne? Dass er durchaus, also ein Renazifizierer quasi. Wenn der dann trotzdem gewählt ist, dann weiß ich nicht, wie man den Leuten helfen kann. Er weiß es dann ganz schlicht einfach nicht. Also, man gebe mir Tipps. Hier sitzen und podcasten und Getreidekaffee trinken, it's not gonna cut it.
Nee.
Ich weiß nicht, also wir brocken uns hier das Vierte Reich ein, wenn es so weitergeht irgendwie. Und wir brocken uns selber ein, schon in dem Sinne von, dass auch wir selbst, weil wir sind ja auch ratlos, aber natürlich auch, dass die erste Reaktion tatsächlich nicht nur von den Verliererparteien, also hauptsächlich jetzt von der CDU, aber auch von den Medien, ich habe gestern einen Kommentar gesehen, ich glaube es war in der Tagesschau, wo es heißt, eins der signifikanten, der salienten Merkmale dieser Wahl ist, dass die Mehrheiten an die Parteien am Rande gegangen sind, an extreme Parteien. Und es ist ja ein furchtbares Narrativ, die beiden Parteien gleichzusetzen. Ich meine, die Linke mag ist in keinem Sinne eine extreme Partei wie die AfD. Ich meine, wofür steht denn die Linke? Die Linke steht dafür, im schlimmsten Fall steht sie dafür, also im radikalsten Fall steht sie dafür, dass man Kapital enteignet, irgendwie, dass man den Kapitalismus irgendwie in die Suppe spuckt. Aber sie steht garantiert nicht, sie steht nicht in einer historischen Tradition, die irgendwie Millionen von Leute irgendwie in Camps verwiesen, umgebracht, diskriminiert hat und sonst irgendwas. Sie steht nicht für Rassismus, sie steht nicht für Faschismus, sie steht eigentlich für überhaupt, vielleicht hat sich die RAF irgendwie inspiriert gefühlt oder man hat sich gegenseitig inspiriert. Sie steht, wenn man einen ganz krassen historischen Dreh hinkriegen will, zur DDR, steht sie vielleicht auch für einen unrechtartiges Regime, das Leute irgendwie unrechtmäßig eingesperrt hat.
Ja, das auf jeden Fall,
finde ich. Ja, aber ich finde, da muss man schon noch einen Gedankensprung machen. Also das ist schon noch einmal um die Ecke gedacht. Während irgendwie die Linie von Leuten wie Höcke zu den Nazis, die ist direkt und da ist keine Unterbrechung drin, finde ich. Das ist ein Riesenunterschied. Das gleichzusetzen, finde ich, ist halt Jan Korte, ich glaube Linker im Bundestag, schreibt, das ist eine Gleichsetzung von links und rechts, ist im Ergebnis eine Relativierung von Faschismus.
Mhm.
Und es muss aufhören, weil das ist so.
Mhm.
Wann haben denn, also ich meine, man sage es mir bitte, wann haben Linke in der Geschichte der Bundesrepublik Massaker und ein Unrecht veranstaltet
naja, in Stalin, ne?
Aber im Rahmen von Nazis. Ja, okay, gut, aber, das, ja. aber dann ist das um sechs Ecken gedacht, ne?
Mhm.
Gut. Ja. Im Prinzip ist linke Gesinnung, wenn du vor zwei, drei Jahren gesagt hast, ich bin irgendwie eher links, hat da keiner gesagt, oh Gott, Rüdiger. Sondern hat man vielleicht gedacht, gut, der ist halt Pazifist oder so. Linke sind durchaus schon auch oft mit Pazifismus gleichgesetzt, ne? Oder findest du nicht? Ist Pazifist eher die Mitte der Gesellschaft? Die Mitte-Gesellschaft ist doch eher Leute, die sagen, naja, brauchen schon eine Armee, brauchen schon ein Heer und so. Schon ein bisschen mitrüsten.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
Ja. Ich weiß nicht, also ich meine, weißt du, alle Leute echauffieren sich ganz fürchterlich über die Trumps und Orbans der Welt und suchen aber irgendwie Ausreden für Nazis in Thüringen, die es ja zweifelsohne zum hohen Prozentsatz gibt. Das ist ja jetzt statistisch nachgewiesen irgendwie. Ich finde, es ist echt so allerhöchste Eisenbahn, sich mal darüber bewusst zu machen, dass es, wenn es ganz anders kommt, umso besser, dass es im Prinzip genauso anfängt, wie es jetzt gerade tut.
Mhm.
So entstehen faschistische Regime. Und wenn sie es nicht tun und wenn wir zu schwarzmalerisch und ein bisschen zu ängstlich waren, fuck it, dann waren wir es halt. Das wird uns ja niemand, das wird die Welt nicht negativ beeinflussen, dass wir in Deutschland vielleicht zu sehr Alarm geschlagen haben. Mhm. Zu wenig wäre fatal.
Oh Mann. Ich habe manchmal den Gedanken, so dass man vielleicht wirklich manchmal auch so in diesem Europa manchmal, ich habe das schon mal, glaube ich, gesagt, im Brennerpass, dass so wie im Nahen Osten, dass man so aus bestimmten Dingern nicht rauskommt. So, dass immer wieder Leute hochkommen, die wo man wirklich gedacht hatte, das wäre überwunden. Hm. So wie ich aufgewachsen bin, wo ich dachte, ja, das, Gott. Nationalsozialismus, das haben wir nun wirklich überwunden. Und gerade Deutschland, gerade so die Gesellschaft, in der ich groß geworden bin, in Westdeutschland, ist, alle, mit denen ich zu tun hatte, waren so, es war immer the more the merrier. Man fährt wohin, man schaut sich was an, man guckt sich fremde Kulturen an, man versucht zu verstehen, man versucht sich zu öffnen. Und jetzt leben wir halt so.
Ja, aber das hast du und deine Freunde gemacht, verstehst du?
Genau, ja.
Es sind nur du und deine Freunde.
Naja, aber schon nicht 100 Freunde von mir, sondern das sehr, sehr viele Leute. Also viele jugendliche Menschen sind, per Interrail durch Europa gefahren und.
Ja, aber die gibt's ja jetzt auch noch. Die gibt's jetzt auch noch. Die gibt's zu 1000, die gibt's zu 100.000, die gibt's zu Millionen.
Ja, natürlich.
Ja, aber die anderen gibt's mittlerweile auch zu Millionen oder zu Hunderttausenden. Und die gab's immer.
Ich wäre nur darauf hinaus, dass das jetzt so irre ist, dass wir jetzt gemeinsam in einem Land leben, so wo das genau, was du jetzt ist, wo es auch zu 100.000 genau das, was du sagst, welche gibt, die sagen, nein, so, wir wollen auch nicht, dass Ausländer, die hier sind, sich integrieren, wir wollen das alles nicht, so.
Mein Vater hat immer gesagt, du willst nicht wissen, was die Leute denken.
Na gut, genau.
Die meisten oder viele. Oder er hat es auf die Leute auf dem Dorf bezogen, in Niederbayern, wo ich aufgewachsen bin. Du willst es gar nicht wissen, was die denken, wie die politisch wirklich ticken, wie die Ausländer finden. Du willst dich gar nicht mit denen unterhalten drüber, meinte er. Und das hat er nicht gesagt 2015, sondern das hat er gesagt 1991 schon. Oder früher.
Ne? Das sagt mein Vater auch. Also wenn
wo wir uns im Prinzip alle einig waren, so jetzt ist aber Schluss mal hier.
Wenn er etwas immer unterschätzt hätte, wäre das die Dummheit der Menschen.
Ja. Und wenn man sie dann mal richtig einschätzt, ist damit schon was gewonnen. Das ist die andere Frage. Was du sagst, dass wir nicht raus können aus so gewissen Mustern und so. Das ist wie was wir in der verdammten Erleuchtung gelernt haben. Es geht fucking nochmal nicht von selbst. Es ist eine Musterunterbrechung. Jede Beziehung zu deinem Vater, zu deiner Schwester, zu deinem Partner, zu deinen Kindern, alles, was kaputt ist, zu deinem Arbeitgeber, alles, was... Es ändert sich nicht von selbst. Vielleicht hast du mal Glück und es ändert sich irgendwas, weil sich andere Leute ändern oder so, weil andere die Kraft aufwenden. Aber es bedarf immer einer Kraftaufwendung, sich zu ändern, Dinge zu ändern, seine Muster zu unterbrechen. Es tut immer weh. Es kostet auch immer was. Und es kostet nie so viel, wie man denkt, aber es ist immer unbequem. Und die Menschheit existiert, die nimmt so viel auf sich, was Menschen im Sinne von Krankheit, Hunger, was die alles ertragen, wenn sie müssen. Aber sobald sie nicht müssen, kann der Mensch plötzlich gar nichts mehr ertragen und will sich kein bisschen mehr verändern. Und immer wieder kehren diese Muster wieder. Und das ist halt einfach, im Prinzip kann man natürlich sagen, dass der Nationalismus, der sich dann ins Extrem, dann ins Rechtsnationale transmogrifiziert, dass es schon immer da ist. Aber dann muss es halt jetzt auch irgendwann, es muss Schritt für Schritt weg. Vielleicht ist es jetzt der nächste Schritt, wie wir lernen, dass es weg muss. Dieser Rückfall, vielleicht müssen wir den ertragen. Das mag ja auch sein. Aber trotzdem will ich es nicht hinnehmen, nur weil ich denke, vielleicht, wenn wir Glück haben, ist es ja zu was gut. Es muss.
Nochmal, was hast du als Letzte? Sag nochmal das Letzte, bitte.
Naja, weißt du, vielleicht ist es ja gut, was wir jetzt ertragen mit dem. Ja. Vielleicht ist es der Schritt, dieser Rückfall in den Narzissmus, vielleicht ist es ein Schritt, den wir machen müssen.
Um es jetzt endgültig zu überwinden.
Nein, endgültig geht nicht.
Nee, aber
um es wieder ein Stückchen mehr zu überwinden.
Okay.
Um unsere Muster wieder ein Stück mehr zu unterbrechen. Trotzdem will ich mich nicht darauf verlassen, dass es das ist, weil es wäre resignativ und es wäre vielleicht auch eine Fehleinschätzung. Ich glaube halt einfach, dass der Mensch halt auch nicht nur dumm ist, sondern er ist vor allem auch bequem. Ich glaube, das ist das Problem. Ich hoffe wirklich, wenn sich das mit den Faschisten in diesem Land irgendwie verschärft, dass wir zeigen, dass wir nicht bequem sind, so wie wir es schon mal waren, sondern dass wir uns wehren irgendwie. Und auch wenn es physisch ist irgendwie.
Das höre ich schon durch, ja.
Ja, also ich bin da bereit dazu, weil ich einfach auch, weil ich ein Kind habe, von dem ich nicht will, dass es in einer Welt aufwächst, die mit Nazis, in der Nazis, in einem Land aufwächst, in der Nazis in der Regierung sitzen. Tun sie ja jetzt schon. Aber ich will das nicht. Das ist eine Lektion, man sagt ja immer, Kinder müssen auch ihre Lektion lernen und sonst irgendwie und auch mal an der Welt erst erkranken, um wieder gesund zu sein oder zu wissen, was gesund ist, aber das will ich schlichtweg nicht. Die Erfahrung würde ich ihm gerne ersparen. Und ja, keine Ahnung, weil du halt nochmal um deinen Vergleich, das steckt halt irgendwie im Menschen drin, umso mehr muss man versuchen, das langsam auszutreiben. Man forscht ja auch gegen Krebs und forscht ja auch gegen Grippeviren und gegen Ebola etc. etc. So ist es halt auch. So ist es, der Faschismus ist eine Krankheit vielleicht, gegen die man auch vorgehen muss. Manchmal virulent, manchmal violent. Mhm. Ja.
Naja, es wird irgendwie gut, die Leute davon abzuhalten, sie zu wählen.
Ja, aber du darfst den Leuten nicht ihre Verantwortung, also du musst ihnen die Verantwortung nehmen. Du kannst nicht sagen, ich muss die irgendwie ablenken oder ich muss Tricks anwenden, die nicht zu wählen. Also es ist ja auch die eine Sache, du kannst nicht immer sagen, ja, die Parteien der Mitte müssen jetzt mal liefern und scheiß CSU und scheiß SPD. Kannst natürlich schon, es ist auch in Einzelargumenten auch immer was dran. Aber die Leute hatten ja trotzdem die Verantwortung, dass sie diese Partei gewählt haben. Sie hätten ja auch gar nicht wählen können, ne? Das ist auch ein Narrativ, gegen das ich mich wehre, ständig zu sagen, okay, wenn die SPD und die CDU so schlecht performen, da muss man sich nicht wundern, dass die AfD so groß wird. Da mag schon was dran sein, aber trotzdem, die Leute, die die Partei wählen, die Höcke wählen, die sind nicht zu entschuldigen. Das ist jetzt vorbei, finde ich, seit gestern. Und deshalb irgendwie, weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Da fällt es mir schwer über Fußball.
Wie nimmt man Leute in Verantwortung? Zu reden. Wie macht man das? Wie?
Naja, als jemand, der Lehramt studiert hat oder als gerade in meiner frisch gebackenen Tätigkeit als Dozent,
ja,
kann ich dir sagen, dass du Leute in die Verantwortung nimmst. Du musst sie halt vor dir haben, das ist das Problem.
Genau.
Und dann fragst du sie Dinge. Und wenn sie durch Fragen und Gespräche die Dinge sich nicht erarbeiten, die sie müssten, zumindest in der, von der du denkst, als didaktisch Verantwortlicher, als pädagogisch Verantwortlicher, sie müsstest du, dann zwingst du sie durch Zusatzarbeit. Und das muss jetzt keine drakonische Zusatzarbeit sein, aber das muss eine Beschäftigung sein, die ein bisschen wehtut und die Beschäftigung mit den richtigen Dingen. Also du müsstest quasi Leute dazu zwingen, sich zu bilden und sich auseinanderzusetzen mit unangenehmen Themen. Keine Ahnung. Eigentlich müsstest du viel mehr Leute mal zur Therapie schicken oder müsstest sie zwingen, sich mit Leuten mit Migrationshintergrund sich zu unterhalten. Oder sie müssten selber irgendwie sich mal ein paar Monate in einem Land durchschlagen, irgendwie als idiotischer Deutscher. Sie müssten halt zu Gedanken gezwungen werden, zu denen sie natürlich auch fähig sein, vorausgesetzt, sie sind nicht die absolut super letzten Hirnis. Aber das bei 23,5% kannst du mir nicht sagen, dass das irgendwie die Mehrzahl geistig Behinderte waren. Da waren schon die Überzahl Klardenkende dabei. Gut, ja, wie man das macht, ist die andere Frage. Aber Erziehung ist Auftrag auch von der Regierung. Wer sitzt in der Regierung? Die große Koalition, wie man auch immer sie genau, welche Personalien man jetzt genau nennen will. Und worauf muss die auch achten? Auf Bildung. Auf Bildung und Versorgung der Bürger. Und da muss für Bildung und Versorgung, und damit meine ich zum Beispiel auch nicht nur Gleichstellung von oder annähernde Gleichstellung von Arm und Reich, sondern vor allem auch Gesundheitswesen und so. Also Bildung und Gesundheitswesen sind für mich da zwei sehr wesentliche Achsen jetzt, wenn man ein bisschen langfristiger denkt, denen einfach nicht genug Aufmerksamkeit zuteil wurde in den letzten Jahrzehnten, muss man leider sagen. Und Bildung mag natürlich bei bildungsfernen Schichten oft nichts ausrichten und ich kann dir viele Geschichten erzählen von Leuten, die in Krankenhäusern arbeiten, als Ärzten oder Psychologen, dass man einfach dass man katastrophale Zustände, verwahrloste Kinder hat, noch und nöcher, gerade in Großstädten oder in Einzugsbereichen von Großstädten. Aber das ist ja nur umso mehr ein Grund, nicht aufzugeben und Leuten Bildung zu ermöglichen. Und wenn das jetzt irgendwie zu humanistisch oder zu theoretisch klingt, gut, dann Beschreibe man mir und nenne man mir bessere Ansatzpunkte. Weil letztlich ist das, was zum Beispiel den, nachdem Tito verstorben ist und der Balkan explodiert ist, ne, haben ja viele gesagt, Tito hat auch nur den Druck auf dem Kessel, den Deckel auf dem Kessel behalten und die ganzen Ressentiments waren alle da.
Ja.
Das stimmt natürlich, aber womit hat er den Deckel zubehalten? Mit Etikette und einem Gemeinschaftsgefühl, dass man sich halt nicht umbringt im Idealfall gegenseitig. Das reicht im Endeffekt oft schon oder es reicht für den Anfang. Wenn aus der Etikette vielleicht irgendwann mal sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl oder eine Überzeugung wird, dann ist es natürlich perfekt, aber du kannst dich immer appellieren an den gesunden Menschenverstand. Du brauchst diese Etikette, du brauchst das Gefühl, das ist so nicht in Ordnung und das wird, ja, ich sag's mal drastisch, es wird bestraft, wenn du dich dagegen verhältst.
Ja.
Und indem du quasi, ja, so wie jetzt, ständig wieder ein Auge zudrückst oder das eigentlich sehen willst, dass die Leute recht sind oder beleidigen im Internet oder hetzen oder antisemitisch oder so, indem nimmst du diese Etikette weg. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, finde ich. Mhm. Die Etikette hält uns zusammen. Der Gesellschaftsknigge, wenn man so will, der Unsichtbare.
Ja, ich muss sagen, dass mir ich folge auf Facebook, also Social Media, Twitter, so verschiedenen Leuten aus verschiedenen Bereichen, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, so was ich was Comedy machen oder Bücher schreiben oder sonst was, oder Journalisten sind, die sich halt wirklich da eins zu eins auseinandersetzen mit Hate Speech, also mit Leuten, die sie da richtig hart angehen. Und ich bewundere das sehr. Mir macht das Angst, ja klar. So, den natürlich auch, man muss halt trotzdem tun.
Hm. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also kann ich mir sicher auch eine Scheibe halt davon abschneiden. Ich
dann den Rechtsstaat auch einfordern, also im Sinne von, jemand tut was, man zeigt ihn an und dann muss der Rechtsstaat auch funktionieren.
Ja, genau. Ja, scheut man sich vielleicht auch ein bisschen, weil man selber auch immer gedacht hat, oh Gott, ja, mit Bullen und so und Rechtsstaat wenig zu tun haben, weil man ist ja auch doch so ein bisschen, oder aus der Sache, aus der ich komme,
ja,
aus der Gesinnungsecke, aus der ich komme, ist ja auch so ein bisschen, gilt ja auch so ein bisschen, ja gut, eigentlich sind wir schon eher so von der Gesinnung her irgendwie ein bisschen punkrockig drauf. Das hat natürlich nichts mehr mit meinem jetzigen Lebensstandard zu tun, ist mir auch klar. Aber nur da, wo ich herkomme, da sind in einem Staat und Polizei auch ein bisschen suspekt, ne? Und vielleicht zum Teil zu Recht, aber klar, jetzt ist es natürlich auch die Aufgabe vom Staat, uns ein bisschen den Hals zu retten vor solchen Leuten. Mhm. Und was dieses sich tatsächlich auseinanderzusetzen mit solchen Leuten betrifft, klar, da habe ich auch nichts vorzuweisen. Hier im Podcast im Brennerpass zu sitzen und vor irgendwie im Idealfall ein paar tausend Hörern irgendwie da meinen Rant zur Landtagswahl abzugeben, das ist natürlich nichts. Das ist auch nicht besonders mutig oder so. Manchmal rede ich mich darauf raus, dass ich irgendwie in jahrelangen Unternehmungen irgendwie Bücher schreibe, die für das Richtige stehen. Ja, das ist schon okay, das ist besser als nichts, aber also das wird die Welt auch nicht ändern. Mhm. Gut, also ja. Nehmen wir uns halt alle vor, ein bisschen mehr zu tun. Musterunterbrechung, auch wenn es weh tut. Ist immer eine Lösung zu Dingen. Musterunterbrechen ist nicht verkehrt. Deshalb heute auch kein Intro. Okay, das war im Prinzip die ganze wie dumm Rubrik.
So. Und wie geht's weiter jetzt?
Ja, theoretisch können wir aufhören, aber.
Ich würde gerade sagen.
Ja. Und den alles auf den nächsten Podcast verschieben, aber weiß nicht. Jetzt sitzen wir schon mal hier, oder?
Wir haben doch gerade gesagt, wir machen keinen Fußball.
Nee, für Fußball, wir machen zwei Downbreaks, oder?
Ach so. Okay.
Aber nur, damit es weitergeht, weil man ja auch weitermachen muss. Das ist ja wieder ein anderer Aspekt. Weitergehen muss es trotzdem. Das ist unser Mini-Widerstand. Es ist nur so, dass mich Fußball persönlich gerade überhaupt nicht interessiert. Ich muss es leider sagen. Aber wir haben ja noch, wir machen jetzt den Podcast, machen wir jetzt weiter. Sprechen jetzt über Sopranos. Oder?
Okay.
Ich habe Watchmen gesehen.
Okay.
Es passt ganz gut, ist auch keine lustige Serie. Mhm. Ist lustig bei Damon Lindelof, der ja The Leftovers gemacht hat und Lost, hat sich jetzt, widmet sich jetzt in Watchmen. Bisschen feministischen Themen, aber hauptsächlich hauptsächlich geht es um Faschismus und Rassismus. Und es geht auch um die afroamerikanische Kultur und Rassenunruhen. und Faschisten, Nazis in Watchmen. Und in einem Interview, in einem langen Interview mit Damon Lindelof, hat er ein paar gute Sachen gesagt. Er hat gesagt, hat im Prinzip jeden Tag ist er furchtbar verunsichert und muss sich versichern bei Freunden und Kritikern, ob er nicht eine Unglaublichkeit begangen hat, dass er als weißer Typ irgendwie Watchmen dazu benutzt, auch ein bisschen dieses Comic oder diesen Mythos dazu benutzt, um erstens mal ein ganz anderes Thema anzusprechen, weil das ist aber jetzt nicht der eigentliche Sündenfall, nämlich das Rassenproblem auch, aber dass er das als weißer Dude tut im Endeffekt. Er hat natürlich mit Regina King eine fantastische schwarze Hauptdarstellerin, aber trotzdem, er hinterfragt sich ständig. Und das ist was ich will gar nicht so viel über Watchmen reden, weil ich habe es wahrscheinlich noch nicht gesehen, ist natürlich wieder irgendwie erst am Sankt-Nimmerleins-Tag auf Sky zu sehen. Aber was ich so mag, ist, dass Damon Lindelof sich so hinterfragt. Er ist natürlich sicher auch irgendwie aufmerksamkeitsbedürftig, möchte Applaus, hat seine Mankos als Autor und Showrunner, aber hinterfragt sich und zweifelt sich ständig an. Und ich finde, als Mann, als Schreiber, als Kreativer, als Teil dieser Gesellschaft, und ich finde, das ist ein moderner Mann, finde ich. Das gefällt mir. Zum Beispiel schreibt er über warum er Watchmen geschrieben hat oder wie er da rangegangen ist. Sagt er Folgendes in einem Interview. Das hat mich sehr fasziniert und deshalb, obwohl ich ein bisschen Angst habe, dass Watchmen wieder in so ein Lindelofs Mystery-Serien-Dings abdriftet, wo viel mehr Fragen gestellt werden, als jemals Antworten gegeben. Und nach zwei Folgen habe ich noch ein bisschen Angst davor. Und Artikel über die aktuelle Watchmen-Folge nennen sich auch 18 of the biggest questions about Watchmen Episode 2.
Oh.
Also 18 of the biggest
questions. Ja.
Trotz alledem bin ich, glaube ich, Team Damon Lindelof, weil er in diesem Interview sagt, pass auf, also er spricht quasi mit sich selbst, okay Damon, you question spirituality and the purpose of why we're here on this planet and whether or not it's happening for a reason or if it's completely arbitrary. We get it, dude. We got it with Lost and now we really get it after Leftovers. Existential crises are a bitch. Thank you for stating the obvious repeatedly, Damon. And also, your daddy didn't tell you he was proud enough. Boo-hoo. We get that too, Damon. What else you got? We've heard you play Joshua Tree. Okay, man, let's get a little experimental here. Das war sein Monolog an sich, bevor er mit Watchmen begonnen hat.
Okay.
Das weiß ich zu schätzen. Komischerweise habe ich bei immer noch der derzeitigen...
Ich verstehe nicht ganz, you played Joshua Tree?
U2.
U2, das Album, also doch, ja. Okay.
Crisis of Faith, ja, okay. So die Fragen der Menschheit. So. Jetzt. Also U2 ja. Hat Joshua Tree gemacht und damit so sein Pop-Gospel vervollständigt und danach kam Dekonstruktion. Achtung, Baby. Mhm. So ist es gemeint. Verstehst du?
Okay.
Let's get a little experimental here. Okay. Komischerweise habe ich den Eindruck, dass bei unserer Lieblingsserie Succession niemand so genau überlegt, was er eigentlich machen müsste, um disruptiv zu sein oder was ganz Neues, sondern lässt einfach die Charaktere leben. Diese kaputten Charaktere lässt er leben und machen und improvisieren und schreibt fantastische Dialoge und es läuft einfach wie geschmiert.
Ja.
Hast du eine Folge
weiter? Ja, ich habe eine Folge gesehen. Ich habe jetzt die Folge gesehen, wie spricht man es aus? Also wo die befinden sich auf diesem Retreat, würde ich halt schon sagen.
Es ist alles irgendwie ein Retreat fast, ne?
Ja. In
jeder Folge.
Naja, wo sich wirklich so die Großen, die Wirtschaftsgroßen und Politik treffen.
Ah ja, auf dieser Tech-Conference, ne?
Ich
weiß es auch nicht mehr genau. Ja.
So.
Bist entschuldigt.
Danke. Und alle sind da. Es wird erwartet, von verschiedenen Mitgliedern des Clans, sage ich jetzt mal, Reden zu halten, die mehr oder weniger, sage ich mal, souverän absolviert werden. Also der Nebenschauplatz ist im Grunde genommen, dass Tom Wamsgans was sagen muss. Und es ist so ein bisschen, genau, und es geht um, es ist im Grunde genommen die Debatte, so wie viel hören Social Media, wie viel hören Nachrichten, wie viel hören mit, also we're listening ist der Claim bis jetzt und man kommt drauf, dass das vielleicht gar keine so schlaue Idee ist, woraufhin sich Greg und Tom in dieses we're listening, we hear you, we're here for you und das hat mich ganz fürchterlich erinnert an dieses Debakel mit den Schlecker-Erben,
ja.
Wo dann irgendwann auf jedem Schlecker-Drogeriemarkt stand, for you vor Ort.
Ja, stimmt, naja. Das ist ein guter
Analogie. Und die Figuren, ja, wie du sagst, sie werden immer weiter getrieben, wir kennen sie immer besser und Greg hat im Grunde genommen zwei Sätze da drin, aber in diesen zwei Sätzen habe ich beide mal ausschalten müssen, um mich auszulachen.
Man denkt ja, erst in der ersten Staffel denkt man, Greg ist ein bisschen der Stellvertreter des Zuschauers, der eigentlich so ein bisschen so als unschuldiger und ein bisschen gutherziger Mensch damit reingezogen wird. Also der unser Avatar. Stimmt aber nicht.
Und man denkt auch, Tom wäre ganz anders als die anderen. Greg. Greg wäre ganz anders vom Mindset her. Und man stellt fest, er ist es vielleicht noch ein bisschen, aber eigentlich, das sind alles schon ganz knallharte Vorbilder für ihn.
Ja, aber ob er da wirklich mithalten kann oder unter die Räder gerät, finde ich, das weiß man auch nicht so genau. Also irgendwie hat schon noch so einen kleinen, also man denkt schon noch so, oh, das sind schon mal andere Kaliber, die Royce, ne? An Intrigen, an intriganten Stadel und an Gehässigkeiten.
Aber auch Greg nutzt, fängt an, Leute zu blackmailen. Er weiß Bescheid auch. Es taucht irgendwann so ein junger Mann, ein Investor auf, von dem man nur weiß, dass er wahnsinnig viel Geld hat. Und er geht an dem vorbei und Greg erkennt ihn sofort und sagt, hey, I'm a big fan of all your money. Was sehr lustig ist.
Was eine ganz entscheidende Szene ist ja quasi, dass Logan Roy schlägt Roman.
Ja.
Und da passiert was ganz Seltsames.
Ja, ihm fällt ein Zahn raus.
Nee, Kendall schreitet ein und sagt, don't you touch him.
Ja, das ist sehr interessant. Mit dem Zahn habe ich aber trotzdem auch nochmal erwähnt, jetzt einfach um den blöden Witz zu machen, aber auch festzustellen, der Logan haut schon ganz schön fest zu und er kann das auch irgendwie und er hat es auch bestimmt, und deshalb geht auch Kendall dazwischen, weil das war bestimmt nicht das erste Mal.
Ja, ich habe in einer Review gelesen, dass die Boys dann halt schon, also die Roy-Jungs tatsächlich auch schon in den Trenches zusammen waren früher, also eigentlich, jetzt buhlen sie auch um die Gunst ihres Vaters gegeneinander, aber eigentlich saßen sie im selben traurigen Boot auch lange Zeit irgendwie. Also auch emotional misshandelt und vielleicht auch, wie das ja andeutet, physisch misshandelt von ihrem Vater. Und es ist ein sehr unlustig und es ist eine sehr brutale Szene. Und trotzdem kriegt man sehr schnell wieder die Kurve zu, ach komm, es ist auch irgendwie eine lustige Farce. Vor allem, wenn man zum Beispiel jetzt an Romans romantische Liaison mit Gary denke und seinen Vorschlag, warum sie beide nicht CEO wären, Rockstar and the Mole Woman. Die Warzenfrau.
Yeah, you're really selling it to me.
Ja. Genau. Roman, der Chagatarsin, nennt er sich, glaube ich, auch selber. Was sagst du zu Schiff? Das Tolle ist ja, dass ich das ja ein bisschen weiß, wie es ausgeht. Mhm. Ich weiß nicht, Schiff ist ja die so ein bisschen so linksliberale Position noch vertritt in der Serie.
Naja, Schiff ist die authentischste in ihren Meinungen. Sie muss nicht groß gebrieft werden, sie muss nicht groß überlegen, aus ihr kommen schlagartig immer Sachen raus, wo alle plötzlich erstmal aufhören, also im Sinne von aufmerken, so in verschiedenen Gesprächen, also selbst auch ihr Vater. Trotzdem verrennt sie sich dann auch in Dinge.
Ich meine, ihr wurde ja in Aussicht gestellt, die Firma zu erben.
Ja.
Und das korrumpiert sie dann doch irgendwie. Die Frage ist dann, glaube ich, die interessante Frage ist, war sie eigentlich immer schon korrumpiert und hat sie das quasi nur aus einer gesellschaftlichen Position heraus, so quasi als die Hillary Clinton-Figur der Royce, sich tolerant und geduldiger und ein bisschen mit mehr Etikette, das ist wieder die Etikette, und auch linksliberal gegeben und jetzt kommt es alles raus? Oder zersetzt sie tatsächlich diese Vorstellung, diese Vision, dass sie diesen megalomanischen Komplex an Eigentum und Einfluss auch, dass eine weltweite Nachrichtenorganisation übernehmen könnte. Ja.
Und wir albern, ich meine, wir lieben Tom, aber wie albern ihr Mann dann auch letztlich ist, als er dann, also nicht in der Folge, aber davor, man sagt ja, aber das, was du da kriegen sollst, ist das nicht alles das, was für mich geplant war? So, also er sieht sich schon noch so eigentlich als, er würde eigentlich auch gerne in der Beziehung.
Ja, das ist sehr naiv. Ich frage mich immer, ob er so redet, weil er denkt, man muss so reden und man muss so agieren und man muss so greifen nach den Dingen und ist aber eigentlich nicht so ganz in seinem Naturell liegt.
Nee, genau. Er sagt ja auch bei der Hochzeit, in der Hochzeitsnacht in der ersten Staffel Sachen zu ihr wie, komm, lass uns einfach nach Neuseeland gehen, und hat so seltsame Aussteigerträume und Schafe züchten. Und du siehst, also Schiff fällt fast alles aus dem Gesicht. Sie sagt,
in der Hochzeitsnacht, in der sie ihn zwingt, eine offene Beziehung einzugehen gegen seinen Willen.
Ja.
Von der er bisher, wie du vielleicht ja gesehen hast, in der Staffel keinen Gebrauch machen kann, weil das eigentlich nicht wirklich seinem Naturell entspricht.
Nee.
Darauf werden wir noch, oder wirst du noch drauf zurückkommen, wenn du weiterkommst.
Okay.
Okay. Ich habe Filme geguckt. Hast du Fett geguckt?
Nein, habe ich nicht gesehen. Ich weiß, dass du hast es mir empfohlen, ich habe es nicht gesehen.
Nein, ich hab's, ja, es war ein Auftrag für diese Sendung, das zu überprüfen.
Ich war auf Tournee.
Ja, weiß, aber.
Und WLAN ist so schlecht, Bernie.
Ja, in den Hotels ist WLAN unzufriedenstellend.
Schon.
Dass es immer noch so ist, ne? Ich verstehe, dass es in meinem buddhistischen Kloster neulich dürftig war, aber selbst da ging's.
Aber in einem Hotel in Parchim stand drin, sie bitten das zu entschuldigen, dass das WLAN zu schlecht ist, läge nicht an dem Hotel, sondern an der Stadt Parchim an sich. Hier wird die Politik gefragt, weil sozusagen also offensichtlich kein anständiger Breitbandanschluss da ist.
Ja, das kann ja sein.
Kann sein.
Okay, ich sag dir, was ich für Filme geguckt habe.
Ja, was hast du gesehen?
Eine Menge Filme geguckt.
Wirklich?
Ja, pass auf. Ich habe erstmal geschaut The Lobster.
Ja.
Hast du ihn gesehen?
Nein.
Du magst doch Colin Farrell sehr gern.
Ja, ich liebe Colin Farrell.
Ich finde, es ist seine beste Rolle.
Oh mein Gott.
Lobster ist ein Film, wo es darum geht, dass in einer dystopischen Zukunft Leute, die keinen Partner finden, in Tiere verwandelt werden. Und weil Colin Farrell von seiner Frau verlassen wird, kommt er in ein Sanatorium, wo er innerhalb von 40 Tagen einen Partner finden muss. Sonst wird er ein Lobster. Er möchte gerne Lobster sein, sonst wird er in den verwandelt. Gleichzeitig gibt es aber eine Art Single-Bewegung, eine militante Single-Bewegung, die gegen die Gesellschaft ist. Mehr verraten.
Lustigerweise, ich könnte schwören, dass ich jetzt schon ein paar Anhänger kenne.
Pass auf, das ist ein wirklich, es ist ein derber Film auch.
Ja.
Es ist ein sehr amüsanter Film. Man möchte immer sagen, man möchte es lustig und kurios finden, aber dann ist er wieder so trocken und gemein, dass einem das Lachen, naja, man sagt man vielleicht nicht mehr, aber im Hals stecken bleibt. Und man denkt immer, man hat es mit normal funktionierenden Menschen zu tun, aber es sind eigentlich immer nur so ein bisschen Abziehbilder von Menschen und sind noch nicht mal richtig Stereotypen, es sind ganz merkwürdige Wesen. Und Colin Farrell spielt aber dieses merkwürdige Wesen so, ich kann gar nicht, es ist wirklich ein wunderbarer Film, ich kann nicht sehr empfehlen.
Mhm, sehr gut.
Muss ich leider kaufen. Gibt es gerade nicht zu lange.
Okay,
aber kostet nur 6,99 oder so, wenn man kauft bei iTunes oder Amazon oder wie auch immer. Dann habe ich mal gesehen, weil ich habe nur gesehen, es war irgendwie bei Amazon Prime oder Netflix, weiß nicht mehr genau. Ach, da war gerade Indiana Jones, also heißt gar nicht Indiana Jones, sondern heißt Raiders of the Lost Ark, der erste Film.
Mhm.
Und ich habe einfach mal reingeschaut. Weißt du, so einfach mal so laufen lassen. Ich habe den Film schon oft gesehen.
Ja.
Und ich habe ihn bis zum Schluss durchgeschaut.
Das ist so, das passiert manchmal.
Kennst du ihn?
Ja.
Es ist nach wie vor einer der, also der besten Abenteuerfilme der Kinogeschichte, finde ich.
Ich kann nur sagen, als ich habe den zum ersten Mal gesehen, ich war tief erschüttert.
Er ist von so einem, also er ist so, auf Englisch sagt man Deadpan.
Ja.
Humor. Also er hat so einen trockenen Humor. Es ist wirklich alles unterspielt. Also Harrison Ford ist in diesem ganzen gesamten Film leicht unterspannt. Und das macht auch wirklich auf, weil es nimmt selbst aus den albernen Szenen oder Szenen, wo so die Tricktechnik jetzt nicht mehr so ganz on par ist mit der Neuzeit, das nimmt die Lächerlichkeit raus und das hält diese Spannung auch wahnsinnig aufrecht. Zum Beispiel gibt es ja diese legendäre Szene, wo er so einen Schwertkämpfer ihm begegnet und ihn, der Schauspieler hat es wirklich choreografiert, 2 Wochen vorher hat er sich hingesetzt und an dem Tag warte, aber ich glaube, weiß nicht, hat er Scheißerei gehabt, Harrison Ford oder so, auf jeden Fall hat er zu Steven Spielberg gesagt, ich kann nicht drehen heute, warum kann ich den Typen nicht einfach erschießen, ich habe doch einen Revolver im Gürtel.
Mhm.
Steven Spielberg, ja okay, können wir mal probieren, bevor wir gar nichts drehen, und die Szene hat es in den Final Cut geschafft, zum Unwillen des Schwertkämpfer-Schauspielers.
Ja.
Aber es ist die beste Lösung gewesen.
Es steht
ein genervter, schwitzender Indie. Ja. Marion ist gerade entführt worden. Ja. Er hat gesagt, was soll der Scheiß? Ich habe hier gerade gegen 30 Typen gekämpft. Marion ist weg. Ich habe es eilig. Mir ist heiß. Jetzt kommt der mit Firlefanz. Zack, zack, zack. Schwerttanz. Ich schieße ihn aber weg. Ihm fällt quasi sichtlich ein. Ja, stimmt. Ich habe einen Revolver. Fantastisch. Und so ist der ganze Film eigentlich. So ist der ganze Film. So leicht unterspannt. Und das macht
beginnt doch damit, dass sie in so einen Tempel eindringen,
ja,
und da jemand geopfert wird.
Nee.
Ah.
Nee, da wird nur jemand aufgespießt.
Okay.
Ja.
Ach so.
Du meinst vielleicht den Tempel des Todes.
Ich glaube.
Das ist der schwierige Indie-Film. Der ist ein bisschen rassistisch und kolonialistisch
und
überhaupt und auch eigentlich ziemlich chauvinistisch. Das ist ein problematischer Film, der Tempel des Todes.
Okay.
Der erste Indie-Film fängt an, dass sie in den Tempel gehen und Indy muss so eine kleine Statuette rausholen. Wird dann aber, wird dann von seiner rollenden Kugel verfolgt und von seinem eigenen Gefolgsmann irgendwie, von seinem eigenen Träger irgendwie betrogen. Kommt dann raus, schafft es gerade noch, und dann kommt der französische Archäologe Belloc und sagt, Indiana Jones! Wie immer Wie immer haben sie sich mit den falschen Freunden umgeben und nimmt ihm das Idol weg und ja, und dann muss Indiana Jones die Bundeslade finden.
Richtig, die, das ist der erste. Ja. Ach, ist auch diese schöne Szene auf dem Schiff?
Ja, gibt viele schöne Szenen auf dem Schiff.
Er ist verletzt und dann guckt im Spiegel. Es gibt so einen Spiegel, den man so drehen kann.
Marion haut ihm den Spiegel.
Ja, man hört nur von außen, man sieht das Schiff wieder von außen, hört nur so.
Ja, man hört, ich glaube, es ist der Wilhelm-Schrei auch.
An dem, ja, das ist schön.
Ja, genau, das ist es. Und man muss natürlich bei dem Film sagen, die große Katastrophe natürlich ist, dass die Szene rausgeschnitten wurde, wie Indiana Jones flüchtet von einem Schiff auf das U-Boot der Nazis, weil da wird Marion entführt auf dem U-Boot und schlingt sich mit der, es wurde rausgeschnitten, dass er sich mit der Peitsche an die Dings knotet, an das Periskop. Jetzt ist es auch so unglaubwürdig, dass er 500 Meilen an dem Periskop zurücklegt mit dem U-Boot. Ja. Aber nachdem das weggeschnitten ist, versteht man gar nicht mehr, wie er über ein halbes Weltmeer an einem U-Boot sich festhält. Was in der letzten Einstellung vorher sagt, wir tauchen jetzt. Ja, also wunderbarer Film, der der Zahn der Zeit tatsächlich sehr gut standgehalten hat. Dann habe ich noch gesehen, Der König der Löwen im Kino. Die Realverfilmung.
Gut.
Ja, das wollte der Junior
oder
sehen.
Nicht gut?
Also ich glaube, Elton John hat gesagt, dass es wäre ein bisschen lieblos gewesen, die Filmmusik. Hat er ja geschrieben, du weißt ja. Kings and Vagabonds.
Ja.
Wide-eyed wanderer.
Ja.
Da, da, da. Du hast Mr. Musical.
Ich kenne... Ja, nee, da kenne ich mich nicht so. Aber warum lieblos?
Ja, ich habe es ja auch gesehen oder gehört. Ich muss sagen, es war nicht lieblos, es war förmlich hingerotzt.
Ah, gut.
Ja, es war schrecklich. Mm. Ansonsten die Realverfilmungen, das sah alles toll aus. Mhm. Steppe, afrikanische Landschaft, die Tiere, die animierten Tiere, die Löwen, die Hyänen, sah alles toll aus. War auch okay synchronisiert, auf Deutsch gesehen natürlich.
Und was hat der Junior gesagt?
Eine glatte 7 auf der 1 bis 10 Skala.
Okay.
Ist okay.
Naja.
Ist okay. Ich glaube, am besten bewertet war Into the Spider-Verse. Aus dem Film des letzten Jahres.
Ja, ich erinnere mich.
Incredibles 2 hat sehr gut abgeschnitten.
Ja, der war auch gut.
Und ich glaube, Detective Pikachu, glaube ich, war auch ganz vorne bei ihm dabei. Aber das ist als Pokémon Aficionado nicht natürlich nachzuvollziehen. Ja, also ansonsten muss ich sagen, ja, die Dramatik und so, alles ein bisschen generisch inszeniert. Aber es sah verdammt gut aus und es war, bis auf die Musik, war es eigentlich echt ein okayer Film. Hm. Kann ich nicht meckern. Ich habe noch mehr gesehen.
Was? Ich bin jetzt. Mach weiter.
J.J. Abrams hat einen Zweiten Weltkrieg-Horrorfilm produziert, der jetzt gerade auf Amazon Prime zu sehen ist, den du sicher nicht gucken wirst, weil du keinen
Grusel guckst.
Ja, aber bei Weltkrieg machst du ja Notiz, ne? Das ist grundsätzlich.
Bei J.J. Abrams.
Ja. Er hat so produziert. Overlord. D-Day.
Ja.
Werden über der Normandie abgeworfen, ein paar Soldaten.
Overlord, ja.
Und stell fest, die Nazis machen Experimente mit mit einem Zombie-Elixier.
Ah.
Ja. Ich fand es ziemlich Quatsch. Mhm. Ich fand die Schauspieler wirklich schlecht.
Aber deine Augen leuchten. Also ein bisschen unterhaltsam war es doch, oder was?
Ja, also solange es noch keine Zombies gab, ging es, finde ich.
Ach so.
Ja. Also,
waren noch Kurden da?
Kurden?
Ja, Trump hat sich auch beschwert, dass die Kurden den Amerikanern in der Normandie nicht geholfen hätten.
Echt, hat er?
Das hast du nicht mitgekriegt?
Nein, das habe ich nicht mitbekommen.
Das ist so, das kann sich keiner ausdenken.
Wirklich?
Ja, natürlich, das hat er gesagt, als es darum
als Rechtfertigung, weil er die jetzt im Stich lässt.
Ja, also, und? Die haben uns in der Normandie auch nicht geholfen.
Ah, oh, Jesus.
Jesus, ne?
Gut. Jesus. Ich habe auch noch einen anderen Film gesehen, aber ist noch am Rande. Hast du schon mal von, kennst du Ken Russell, den Regisseur, Schlange im Regenbogen und so?
Mm,
ja. Psychedelic-Regisseur der 70er, 80er Jahre. Von dem habe ich den Film The Devils gesehen.
Oh.
Geht um orgiastische Nonnen und Teufelsaustreibungen, Mittelalter.
Mm-hmm.
Aber eigentlich sieht es so aus, als wären alle nur furchtbar auf Drogen.
Mm.
Faszinierender Film. Okay.
Gehen wir zusammen in Terminator 3?
Ich habe überlegt, wenn ich so einen Film, wo wir uns vielleicht nicht so anstrengen müssen, geistig, Terminator 3 oder Zombieland 2.
Mhm.
Double Tap heißt er. Ja, ist beides denkbar.
Ich glaube, ich würde Terminator 3 sehr gerne sehen. Eigentlich war schon, Terminator 2 war schon ein Mordsding.
Entschuldigung, Rüdiger, Terminator 2 gilt als einer der besten Actionfilme der Kinogeschichte.
Ist es.
Danach kommt nur Scheiß.
Ja.
Und jetzt ist mal
jetzt Film, wieder.
Der, jetzt kommt wieder ein Film, der okay ist. Also den vergleichen kann man es nicht wirklich.
Na, wahrscheinlich nicht.
Also war auch ein James Cameron-Film, der Terminator 2.
Ja, 3 auch.
3 nicht.
Nein, nicht 3, also der jetzt kommt. Also jetzt, die anderen rechne ich gar nicht mit.
Der jetzige Terminator Dark, ist ein James Cameron-Film?
Yes, das war der Grund, warum Linda Hamilton überhaupt ans Telefon gegangen ist. Beim dritten Mal.
Linda Hamilton?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Bist du da ganz sicher?
Da bin ich mir ganz sicher.
Okay, Regisseur steht aber Tim Miller hier.
Ja, aber er hat ihn produziert.
Ah ja, Entschuldigung, aber das ist ja ein Riesenunterschied. Du kannst
ja gut,
ja
aber trotzdem hat er seine...
Ja, produziert haben viele Leute viele Dinge, die trotzdem scheiße waren.
Na gut, das mag sein, aber zumindest hat er Einfluss gehabt, Bernie. Also ich will ihn gucken.
Okay,
du willst ihn gucken. Und was ich wirklich herzig finde, ist, dass Linda Hamilton sich irrsinnig gefreut hat, ihren Arnold wiederzusehen. Wir konnten direkt an unsere lange gemeinsame Geschichte anknüpfen und hatten mehr Spaß denn je miteinander. Ich liebe Arnold wirklich aus tiefstem Herzen. Das sage ich nicht leichtfertig dahin. Und ich fand es toll zu sehen, dass wir zwei alten Leute es immer noch drauf haben.
Ich glaube, Arnold Schwarzenegger hat irgendwie gestern oder vorgestern gesagt, man müsste eigentlich Trump jedes Mal, wenn er was sagt, eine reinhauen.
Naja.
Insofern.
Und du hast doch gesagt, hier physische Gewalt.
Ja, let's go.
Da habe ich übrigens jetzt noch ziemlich lange drüber nachgedacht. Ich finde das irgendwie...
Wenn man sich verteidigen muss,
habe ich das. Wenn man sich verteidigt, ich finde das... Ich habe das Gefühl, wir haben so viele Schritte dazwischen übersprungen. So, dass du so schnell bist ja sonst nicht so, also so bei der physischen Gewalt bist. Oder fühlst du dich schon so?
Ja, fühle ich mich schon so bedroht.
Ja.
Ich fühle mich an viele Albträume erinnert, die ich als Kind hatte.
Ja.
Angst vor Nazis ist tatsächlich ein Thema, was mich seit meiner Kindheit und auch durch den Geschichtsunterricht befördert, einfach verfolgt. Ich habe Angst vor solchen Szenarien.
Ja, ich, also
meine Ex-Frau zum Beispiel hat
auch. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich mich da wirklich ernsthaft physisch wehren könnte.
Naja, also physisch im Sinne auch, dass du was riskieren musst. Ne? Die meisten der Leute halten sich auch bedeckt gerade wegen ihren Freunden und Familien. Aber im Prinzip auch damit ihnen selber nichts passiert und haben das ausgesessen. Ja. Und das war ja vielleicht nicht immer die richtige Herangehensweise. Ja. Und mit physisch meine ich tatsächlich, kann es auch heißen, auf die Straße zu gehen.
Okay,
dem Gegner nicht aus dem Weg zu gehen.
Okay, und du sparst vorhin von Waffen, deshalb.
Ja, ich habe zum Spaß zu dir gesagt, müssen wir zu den Waffen greifen.
Ich weiß ja nicht.
Später habe ich das physisch nochmal wiederholt, aber gesagt, um sich zu verteidigen.
Gut.
Ja, da möchte ich schon, da kann man mich beim Wort nehmen, weil mir relativ genau überlegt, wie ich es formuliere. Außer das mit den zu den Waffen greifen. Aber das war auch eher als Spaß gemeint. Okay, hast du was aus dem Sektor Serien oder Filme anzubieten? Du warst auf Tour, kannst dich viel
gesehen. Ich hab Succession mal eine Folge geguckt. Ich hab mir Lüneburg zum dritten Mal jetzt auf Tour angeguckt. Lüneburg ist schon sehr, sehr hübsch. Aber Stralsund ist wirklich ganz bezaubernd.
Ja.
Greifswald und Parchim. Das habe ich mir angeguckt. Und sonst haben die WLAN nicht viel hergegeben. Ich habe gelesen. Ich habe mir zwei Bücher mitgenommen auf Tour. Das erste, was ich mache in Lüneburg, ich bin in den Buchladen gegangen, habe mir ein drittes Buch gekauft. Ich liebe es wirklich. Wenn Bücher mich finden. Ich habe mir gekauft von, jetzt pass auf, jetzt das eigentlich auch ein bisschen seltsam, aber Annika Decker. Ich weiß nicht, ob das sagt, heißt das den Gruß von der anderen Seite? Das ist die Drehbuchautorin von, jetzt wird's schlimm, Kein Ohrhasen. Die hat ein Buch geschrieben und sie hat, nachdem sie großen Erfolg hatte, sozusagen als Drehbuchautorin, wobei also großen Erfolg, also im Sinne von, sie wurde verfilmt. Sie hat sich allerdings, weil sie viel zu lieb ist, wie sie sagt, nicht anständig daran beteiligen lassen. Das wäre lustig. Nach einem Jahr wäre sie eingeladen gewesen dann auf verschiedene Geburtstage von Leuten, die in irgendeiner Form prozentual am Gewinn von Kein Ohrhasen beteiligt waren. Die hatten nach einem Jahr alle neue Wohnungen. Sie war die Einzige, die keine neue Wohnung hatte. Alle anderen haben in Lofts gewohnt. Die ist so alt wie wir und die hat...
Ist so alt wie ich. Die ist so alt wie ich.
Die ist so alt wie du. Hast du nachgeguckt gerade?
Ja.
Nee, ach so, also gut, die ist so alt wie du, sie ist also wesentlich jünger als ich.
Das war nur ein Scherz, ich wollte nur ärgern.
Und ist dir gelungen. Und die hat Nierensteine gehabt, dadurch eine Urosepsis und multiples Organversagen. Und das verarbeitet sie in diesem Roman. Sehr unterhaltsam, manchmal prall ich aber an so Sachen zurück. Und zwar ist das gleiche Gefühl, was ich auch dann bei Til Schweiger Film habe, wo ich Til Schweiger Film es nicht schaffe durchzuhalten. Ich glaube, das Buch werde ich zu Ende lesen. Irgendwie ist sie auch, ich mag sie auch und irgendwie bin ich auch auf ihrer Seite so, als wie sie sich als Frau da in diesem Business behaupten muss, mit allem und dieser Krankheit.
Ja.
So. Naja.
Ich bin, was von dem, was du erzählst, natürlich auf ihrer Seite, wegen eher unter dem feministischen Aspekt. Ansonsten bin ich nicht davon überzeugt, warum wirklich jeder sein Schicksal aufarbeiten muss in einem Buch heutzutage, der irgendwie mal was Schlimmes hatte. Ich weiß nicht. Das weiß nicht, das macht es irgendwie. Ich habe gern noch so eine erzählerische Ebene, wo ich nicht ganz unterscheiden kann, was ist wirklich und was ist nicht. Hm. Was ist der Autor selbst, was ist einfach erfunden oder was ist auch dem schönen Beruf des Schriftstellers noch entsprungen, der ja eigentlich auch dazu da ist, mal Sachen zu erfinden und ein bisschen fiktional zu
machen. Also das ist ein Vorwurf, das man im Buch bestimmt machen kann. Also natürlich heißt die Hauptfigur im Buch Rahel und es ruft ein Schauspieler an, der Attila heißt, ich vermute mal, es soll Elias Mbarek sein, ich weiß es nicht, aber es ist schon sehr 1:1.
Ja, das macht mich leider ein bisschen desinteressiert. Ich meine, ich habe auch beim gemachten Mann auch ein Buch geschrieben drüber, was wirklich passiert ist oder relativ wirklich passiert ist. Aber ich habe es natürlich auch, also ich habe mir das tatsächlich, also ich will es nicht, ich habe es mir da sicher auch einfach gemacht, weil ich es zu einer Zeit geschrieben habe, wo es mir auch nicht so leicht fiel, mir Sachen auszudenken. Aber ich habe es natürlich gemacht, was rausgenommen, was auch nicht spektakulär war oder irgendeine großartige Tragödie in meinem Leben. Ich habe eine Zeit rausgenommen, die ich repräsentativ fand für eine Kritik am Aufwachsen eines männlichen Protagonisten, für Kritik an Männlichkeit eigentlich. Also ich habe da ein höheres Ziel verfolgt damit. Das finde ich sollte, wenn man das tut, dann kann ich es eher ertragen.
Ich habe das Buch von Annika Decker erst zur Hälfte gelesen. Zu höheren Zielen äußere ich mich nächste Woche. Ich würde es aber gerne noch nicht absprechen wollen.
Ja, ich sag gerne.
Gut.
I'm just saying.
Gut.
Ich habe deine Eve Hensler, The Apology, fertig gelesen.
Ja.
Und es ist ein Horrorroman. Mhm. Es ist ein Horrorroman, der bei dem man sich immer wieder erinnern muss, wer das Buch eigentlich schreibt und aus welcher Sicht und mit welcher Perspektive es geschrieben ist. Und das macht es komplex und fordernd. Und machen wir aber auch ein bisschen zu Meta. Weil sie schreibt ja eigentlich aus der Sicht ihres Vaters, der sie misshandelt hat, unsexuell missbraucht. Also quasi, hat eigentlich alles gemacht. Und emotional, hat eigentlich alles gemacht.
Erst das eine, dann das andere, ja.
Ja, er ist eigentlich quasi, er ist die Nummernrevue der Kindesmisshandlung, kann man sagen.
Der Katalog, der.
Ja, ja, genau. Und man liest aus seiner Perspektive, er schreibt quasi aus dem Limbo, aus dem Jenseits, aus ihrem Kopf, wo auch immer. Aber natürlich ist es alles in ihrem Kopf. Und natürlich, und da muss man sich immer wieder zu zwingen, auch zu sehen, dass sie ihm eine Stimme gibt, die er wahrscheinlich nicht hat. Und so elaboriert, dass ich wahrscheinlich gar nicht ausdrücken würde. Und das auch ein bisschen ist, was sie gerne hören würde.
Absolut, das ist das, was sie sagt.
Das gibt sie auch zu. Aber das ist manchmal, da verschieben sich so viele Wahrnehmungsebenen beim Lesen, da muss man sich manchmal daran erinnern. Generell muss ich sagen, am schockierendsten fand ich an dem Buch, und es ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von schockierenden, nicht nur, das tue ich dem Buch unrecht, aber es ist eine Aneinanderreihung von Schockmomenten auch. Fand ich, dass als er schon versucht hat, das Kind umzubringen, zu missbrauchen, als Fünfjährige, als 17-Jährige versucht umzubringen, ausgeschmissen, nackt, verprügelt, alles, also wirklich, dass es dann so Szenen gibt, die so Alltag sind. Das Kind macht seinen Abschluss, klar, da gehen wir hin.
Ja.
Klar, da gehen wir einfach mal hin. Klar, die Eltern sind da. Mensch, Papa, hi, schön, dass du hier bist. Das hat mir am meisten den Magen umgedreht.
Stimmt, wie weit dann noch
die Loyalität auch von ihr ist, ne?
Alles weiter behauptet wurde, wie sehr sich auch die Mutter zur Komplizin gemacht hat.
Damit. Absolut, absolut.
Und wie stark so Familienbande sind und dass sie das trotz allem, wie abhängig man als Kind ist, einfach auch gebraucht hat und wie sehr sie das immer noch getroffen hat, dass ihr Vater kommt zu ihrer College-Abschlussrede und obwohl ein großer Saal da steht mit Leuten, die ihr Beifall zollen und zujubeln, dass sie immer noch trifft, dass ihr Vater nichts dazu sagt.
Ja, sie braucht immer noch die Bestätigung.
Sie braucht trotzdem noch die Bestätigung.
Ihres mordlustigen Vaters.
Und das ist doch nur ein Zeichen, wie unfassbar abhängig von uns diese Kinder sind.
Ja, und wie sehr alles, was mit uns als Kindern passiert, uns prägt für den Rest unseres Lebens. Und deshalb, liebe Eltern, echt, ich muss es echt mal sagen, Kinder verzeihen ihren scheiß fucking Eltern so viel. Mhm. Je mehr die Jahre ins Land gehen, ach, dann ist es halt, ach, der Papa, weißt du, und so. Mhm. Leute, wir können als Eltern so extrem viel falsch machen, unsere Kinder schon so beschädigen jetzt. Und wir müssen echt darauf achten, was wir tun und nicht, wie die Kinder reagieren. Das ist kein Maßstab, weil die Kinder reagieren vielleicht im Zweifelsfall mit ewiger Liebe oder ewigen unseren Zuspruch wollen, egal wie schlimm wir sie behandelt haben. Also man misst einfach gerne so, ja, mein Kind mag mich doch gern. Neulich hat es mir erst gesagt, wie lieb es mich hat oder sonst irgendwie so. Und das sagt es dir aber leider auch, wenn du es 10 Jahre lang am Stück beschissen erzogen hast.
Ich kann auch jemand die Arbeit als Sozialarbeiterin sagt, was für sie immer wieder die Schuhe aussieht, ist halt, Kinder kommen zu ihnen, werden zu anderen Familien gegeben, weil sie wirklich körperlichst schwerst misshandelt worden sind. Und trotzdem, klar, wollen sie ihre Eltern sehen.
Ja, ja.
Natürlich wollen sie das. Na gut.
Okay, gut. Kanye West hat ein neues Album rausgebracht.
Jesus is King.
Jesus is King,
ja. Elvis hat auch ein neues Album. Ja, ein junger Mann, den ich kenne, hat auch ein Album rausgegeben. Der ist auch so, heißt Jesus ist Pokémon. Ich finde, Jesus King finde ich schon irgendwie, aber gut.
Ach, Kanye ist ein Troll. Kanye ist ein musikalischer Troll. Mhm. Der Witz ist, und vielleicht ist das Trolligste an ihm, ja, dass er jetzt auch ein ganz, ganz okayes Album gemacht hat. Es ist wirklich nicht schlecht. Mhm. Ich finde ihn doof, ich höre es mir nicht, ich würde es mir nicht kaufen, ich würde es mir nicht anhören, so zu Genusszwecken. Mhm. Aber ich habe es mir durchgehört und es ist nicht schlecht. Der Mann kann immer noch sehr gut Musik machen. Ja. Das ist Trolligste. Das ist das Fieseste. Das ist das Trolligste an ihm quasi.
Es muss ein zweistelliges Interview geben auf Beats, also auf, oder Beat, wie heißt das? Apple Radio.
Ja. Genau. Zweistellig?
Zweistündig.
Zweistündig. Mhm. Ja.
Wo er, naja, er ist jetzt fundamentaler Christ oder was?
Ich glaube, ich hatte eine halbstündige Doku gemacht für das Album. Ich glaube, da würde ich gerne mal reinschauen. Mhm. Kennst du die Band White Reaper?
Nein.
Von der habe ich gehört. Das ist eine gute Band, die ich entdeckt habe. Die klingen so ein bisschen wie die frühen Weezer, haben Gitarrensoli und so zweistimmige Gitarrenläufe, sind aber auch ein bisschen so im Punk verhaftet. Also ist keine Metal-Band oder so. Das Album heißt You Deserve Love. Und es gibt ein unglaublich tolles Song, der heißt Might Be Right. White Reaper ist mein musikalischer Tipp der Woche. Mochte ich sehr gerne. Mochte ich wirklich sehr gerne. Okay, Computerspiel-News. Computer Freak, lebst in deiner Welt. Ich spiele Ring Fit Adventure.
Wie geht das?
Siehst du hier diesen Ring da? Magst du den mal ganz kurz holen?
Ich hole ihn mal.
Ja, bitte.
Steh auf.
Zur Demonstration. Deswegen. Rüdiger holt den Ring. Ja, tut mir leid. Ich habe den Fuß gestoßen. Das war der nicht ganz so günstige Controller, Super Mario Controller von meinem Sohn. Ja, du musst dir erst leid tun, wenn er kaputt ist, dann musst du einen neuen kaufen. Und bis jetzt, solange noch funktioniert, wir werden es heute Abend testen.
Ich halte in der Hand eine Art, ich würde sagen, Mini Nintendo Switch Hula Hoop Reifen.
Du kannst ihn zusammenpressen. Es ist ein Fitnessgerät.
Ach.
Mhm. Ach was. Merkst du es?
Ja.
Mhm.
Okay, ich tue es gerade.
Ja, genau. Und jetzt machst du es mal 20 Mal am Stück. Über Kopf zum Beispiel.
Oh. Ja, das schaffe ich aber gar nicht.
Ja, siehst du? Genau, man hat diesen Ring und man hat noch einen Controller am Bein.
Ja.
Und man läuft gleichzeitig.
Man kann auch wahrscheinlich die Beine dazwischen stellen zum Beispiel.
Nee, das macht man nicht. Man läuft.
Ach so.
Man läuft, man bewegt sich.
Ja.
Und schießt nebenbei Holzkisten weg oder springt und betätigt das alles mit dem Ring. Okay. Und es gibt Bossfights. Und in diesen Bossfights muss man Fitnessübungen machen.
Alles klar.
Und zwar von Squats bis Überkopfpresse, Bauchpresse. Genau. Es ist fucking schweißtreibend. Und es ist ein Adventure-Spiel mit Fitness-Dings.
Du
Fitness-Guru möchte ich.
Guru.
Du darfst gerne
Guru. CrossFit.
CrossFit-Guru.
Switch-Fit-Jesus.
Switch-Fit-Jesus, ja, das gefällt mir gut. Ja. Ich finde es gut. Ich finde es ein gutes Spiel. Also es kostet ein bisschen mehr als ein normales Switch-Spiel, weil hat dieses Equipment dabei. Das macht man sich über den Oberschenkel und dann steckt man den Controller rein.
Alles klar.
Ja, genau. Und vor allem so Leute wie ich, die jetzt auch nicht so viel Zeit haben, sich zu Fitnessstudio-mäßig, ich schaff's da nicht so oft hin, obwohl ich jetzt ja irgendwie kann mit meinem neuen FitFox-Album. Das ist ganz gut. Außerdem, jetzt wird's mir langsam zu kalt, regelmäßig laufen zu gehen.
Ah, gut.
Ich bin sehr kälteempfindlich.
Was ich heute gemacht habe? Ich bin schon wieder mit dem Fahrrad von Potsdam hierher gefahren.
Das ist allerdings krass.
Nicht schlecht, ne?
Es bringt zwar für deine Figur nichts, aber für Cardio 1A.
Ach, sag das doch nicht so hart.
Ist so, das ist nur für die Beine, Fahrradfahren.
Ja, und?
Ja, ich sag ja nur.
Die Beine sind auch Teile meines Körpers. Hast du meine spargeligen, dünnen Beinchen gesehen? Das ist bestimmt gut für die.
Ja, die sind tadellos. Außerdem, Deine Beine sind noch tadellos.
Danke, Bernie.
Ja, also es ist natürlich eine Wahnsinns-Kardio-Leistung. Ich wollte jetzt gerade zum großen Lob ansetzen.
Ja, vor allen Dingen ist für 30 mich Kilometer. Als alten Plattfuß-Indianer, sagt man übrigens auch nicht mehr,
Das sagt man tatsächlich definitiv nicht mehr.
Nee, es ist wirklich eine gute Möglichkeit, 1,5 Stunden Cardio zu machen, also mein Herz-Kreislauf-System zu, ich weiß nicht, ich war das letzte Mal 1,5 Stunden wirklich so, so mein.
Wie fährst du da?
Strecke?
Ja.
Das ist eigentlich super easy. Ich bin versucht zu sagen, 17. Juni geradeaus, Messedamm links abbiegen, immer geradeaus, über die Gliener Brücke, fertig, bist du da, 30 Kilometer.
Nicht schlecht.
Das ist easy, ist wirklich easy. Und also alles Fahrradweg und spätestens, wenn du da Kronprinzessinnenweg an der Avus entlang durch den Grunewald fährst, es macht wirklich Spaß und es sind durchaus Leute unterwegs.
Ja, ja, das ist großen Respekt, das habe ich noch nie gemacht, so viel. Also so viel zu fahren. Das sind ja dann hin und zurück 60 Kilometer.
Ja, genau. Ich bin einen Tag hin mit der Bahn zurück, habe das Fahrrad in Potsdam gelassen und heute die andere Strecke zurück.
Okay, ich bin da, als ich in Bayern war, vor ein paar Wochen mal 40 Kilometer gefahren im Rennrad.
Ah, das ist schon viel, ne?
Da war ich schon ganz schön, erledigt. Ja. Allerdings bin ich aber auch ziemlich Gas gegeben, muss ich sagen. Weil da hatte ich ein richtiges Straßenrennrad von meinem Dad ausgeliehen, sowas, was ich mir gar nicht leisten kann. Okay, so, zwei Tipps noch von mir. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es Leute gibt, die sich für Wrestling interessieren unter unseren Hörern. Es gibt jetzt eine Konkurrenzliga zur blöden WWE. Die heißt AEW oder AEW, All Elite Wrestling, und ist wunderbar. Sie hört auf die Zuschauer. Sie mag ihre Fans.
Eine amerikanische Wrestling?
Ja, sie mag Wrestling. Sie hat einen großen TV-Deal. Sie hat wunderbare Leute wie die Young Bucks und Kenny Omega und Pac. Und John Moxley, der ehemalige Dean Ambrose. Und es ist eine Liga for the people. From the people, for the people. Und wer den, man ist natürlich auch eine Million-Dollar-Company, aber wer den, ja, auch Trump-nahen Moloch WWE nicht unterstützen möchte, findet hier eine schöne Alternative. Man kann natürlich über beides gucken, ich mache es trotzdem auch manchmal, aber ich finde, das ist sehr unterstützenswert. Also wer sich für Wrestling interessiert, AEW. Und ein Podcast-Tipp noch, Nils Buckelberg, Freund von mir, I admit it, aber hat einen Impro-Comedy-Podcast gemacht, der sich Randale Buckelberg nennt. Und es ist hat einen sehr speziellen Humor, der auch sehr repetitiv ist, aber ich muss viel lachen. Ich muss wirklich viel lachen. Ich empfehle die Folge Pizza-Bote.
Ich bin eifersüchtig.
Ich muss sagen, ich würde es nicht hinkriegen, so wie ihr das macht. Ich würde es nicht so lange mit mir selbst und meinem eigenen Humor aushalten. Ich habe neulich mal versucht, inspiriert durch dich, mir ein Stand-Up-Programm zu schreiben von 17 bis 20 Minuten, hab's gemacht, viel. Hab's mir dann selber vorgesprochen und dachte, wär's der lame Typ.
Well.
Ja, okay. Aber gut, das kennst du wahrscheinlich. Also ich meine, ich meine nicht beleidigen, sondern
das
sind so die Qualen eines Comedians wahrscheinlich natürlich. Einfach, ne?
Und noch nicht mal so, es ist schon quälend, selbst ohne die Prämisse witzig sein zu müssen. Lies einfach, nimm dir irgendeinen Text, nimm den mal auf, wie du den sprichst, nur wie du etwas liest.
Das kenne ich ja, wenn ich im Radio war und da im Radio vorher oder etwas lesen musste aus meinem Roman und es dann nochmal
Podcast oder sowas. Na gut.
Ja Gott, stimmt.
Ja.
Was rede ich denn, Podcast, ja. Höre ich ja auch nie an. Nee, aber das stimmt nicht. Ich höre manchmal, wenn ich auf Reisen bin und wirklich gar nicht alle Podcasts schon weggehört habe, höre ich manchmal einen Brennerpass.
Was so schnell passiert, aber ja.
Und denke, guck mal, gar nicht so unlustig.
Guck mal, ja.
Okay, Sopranos Rewatch.
Ach du liebes
Mist. Das kommt auch noch, ja. Gut, aber wir haben ja ganz wenig Fußball heute, macht nichts. Ich wollte nur sagen, Episode 6 der ersten Staffel, Down Neck heißt sie. Ich glaube, das heißt sowas wie vom, weiß nicht, vielleicht heißt sowas wie der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, down the neck oder so. Es geht um Väter und Söhne. AJ klaut Messwein.
Ja.
Und die von der Schule sagen, der andere kotzt eigentlich und die anderen sind viel schlimmer, seine Kumpanis. Und der Schulpsychiater und der Schulleiter sagen aber, der hat ADD, Attention Deficit. Wieso eigentlich DD? Syndrome müsste doch heißen. Eigentlich müsste ADS heißen, oder? Gut, aber da ist ADD und der muss jetzt sich in einer psychiatrischen Behandlung auch unterziehen oder psychiatrische Fragen gefallen lassen. Und das Lustige ist, eigentlich sind die Verfehlungen und seine, wird auch gesagt, der zieht immer an der, Carmella sagt, der mit dem stimmt wirklich was nicht, der zieht immer so an der Zunge von seinem Turnschuh. Mhm. Und sind seine Verfehlungen und seine Macken oder seine Ticks sind eigentlich nichts gegen das, was die Erwachsenen betreiben, gegen das Morden und Lügen und Betrügen und so, aber trotzdem wird er unter die Lupe genommen und das veranlasst Tony dazu, natürlich jetzt zu Melfi zu gehen und mal zu reden über das Verhältnis von Vätern und Söhnen und wie Vorherbestimmtes ist, wenn der Vater vielleicht bei der Mafia ist, was das mit dem Sohn macht. Ne? Und da passiert was Fantastisches, was die Sopranos so sehr ausmacht. Nämlich zum einen, ich zitiere mal Alan Sepinwall aus seinem Sopranos-Buch, und ich habe es schon übersetzt, schon das Zitat. Gandolfini, also James Gandolfini, der Schauspieler, ist spektakulär in den Therapieszenen, wenn Tony zwischen glasklarer Einsicht über seine Erziehung und absichtlicher Ignoranz darüber, wie dysfunktional sie eigentlich war, schwankt. Es ist fantastisch, wie er zum einen tatsächlich kapiert und auch artikuliert, sodass Melfi wirklich schockiert ist, in was für einer kaputten Umgebung er aufgewachsen ist. Livia, seine Mutter, die versucht, ihn mit der Gabel zu erstechen, weil sie mal ganz wütend auf ihn ist. Sein Vater, der, wo er beobachtet, der einen Schuldner K.O. schlägt oder, das, oder verhaftet wird,
als er, eingebrannt,
als er mit der Schwester auf den Jahrmarkt fährt oder so. Ja.
Und wie der Vater ihn auch auf den Schoß nimmt und sagt, okay, das tut mir leid, dass du das gesehen hast. Ja, sowieso, also dieser Metzger oder irgendjemand, den sie da, oder irgendeinen anderen Handwerker oder Einzelhändler, den sie da unter Druck gesetzt haben, ist ein sehr, sehr netter Mann. Aber weißt du, wir müssen das tun, erklärt ihm das so. Und ist ein liebevoller Vater auch dabei. Ist irgendwie...
Ja, wie gesagt, Tony erzählt es und erzählt es so ungefiltert, dass wirklich das Melfi fast vom Stuhl haut. Auf der anderen Seite sagt er immer wieder, well, he was a good guy, my dad.
Yeah.
Everybody liked him. Oder auch selbst sagt, Mensch, nothing a little whack against the head can solve, wenn es um AJ geht, wie man den irgendwie zur Raison ziehen soll. Und also, das ist...
Leichte Schläge auf den Hinterkopf?
Es ist so... Was willst du sagen?
Leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen.
Ja.
Erinnere ich mich in meiner Kindheit noch dran.
Klar.
Also nicht von meinen Eltern, aber...
Also wie gesagt, diese Selbsteinsicht und Klarheit und immer wieder diese Funken von Intellekt tatsächlich und Einsicht, die bei Tony, das hält ja dieses Verhältnis zu Melfi so am Leben. Ne? Wenn es ein absolut hoffnungsloser Fall wäre und sie nichts ausrichten würde, würde sie ihn sicher nicht weiter therapieren oder versuchen zu therapieren. Wenn sie nicht immer wieder Erfolge sehen würde oder hoffen, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Melfi ist ja wie wir als Zuschauer. Wir denken auch, da ist was zu machen bei Tony. Da ist Raum für Veränderung. Aber auch hier macht er immer wieder einen Schritt zurück und sagt so, der Vater ist schon okay, mal so war es halt damals und so. Und dann macht er sich trotzdem wieder Sorgen um AJ und was das mit ihm macht, dass er sein Vater ist. Und dann plötzlich fragt er sich, why the shit am I remembering all this all of a sudden? Und er ist ganz woke, ist woke Tony Soprano. Und auf der anderen Seite ist er wieder einfach nur ein brutaler Bully, der das alles verdrängen will und auch dann wieder sagt, Psychologie, Therapie ist doch alles scheiße, was soll das? Das macht die Dinge nur schlimmer. Es gibt eben diese Rückblenden jetzt das erste Mal, wo man hat tatsächlich den kleinen, es läuft immer White Rabbit von Jefferson Starship und man sieht tatsächlich den kleinen Tony und seinen Vater das erste Mal. Und man ist dann schnell wieder bei Livia, also bei seiner Mutter in der Gegenwart, die sich jetzt ein bisschen mit AJ zusammentut und auch ein bisschen erfährt, AJ verplappert sich, dass Tony in Therapie ist. Natürlich denkt sie auf den ersten Blick, ja okay, der lästert hier nur über seine Mutter, die blöde Sau. Aber es wird natürlich Folgen haben, dass Livia weiß, dass Tony in Therapie ist. Ne? Sie macht eine Anspielung gegenüber Junior, weil ich meine, die Mafiosi dürfen natürlich nicht wissen, dass einer der führenden Kapus in so einem Vertrauensverhältnis ist. Mhm. Aber noch checkt das nicht. Aber das kommt noch, wenn ich mich...
ich erinnere mich auch noch dran.
Nicht richtig.
Aber es gibt auch Leverage. Also Tony weiß dann auch etwas über Junior, was auch nicht gut ist, was die anderen wissen sollten.
Okay, gut.
Es geht um Sexualpraktiken.
Okay. Soweit. Ja, oh, wow. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist natürlich eine Folge über... auch eine Folge über toxische Maskulinität, ne? Und wie das die Folgegeneration determiniert. Auch wenn sich Tony ein bisschen darauf rausredet, na, ich habe doch eine super Tochter, die wird jetzt an Harvard aufgenommen, singt im Chor, die erste Stimme und bla 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 etc. etc. Aber er traut der natürlich dem Frieden doch nicht. Also er weiß tatsächlich, er ahnt oder er spürt einfach instinktiv, dass seine Gewalt und der Gewaltmensch, der ist, dass das auch was mit seinem Sohn oder im schlimmsten Fall mit seinen Kindern auch macht. Ne? Dieser Hauch, das macht die Sopranos so großartig, dieser Hauch von Reflexion. Ne? Und sich doch fast bessern wollen oder ändern. Und ganz knapp doch nicht aus seiner Haut raus können. Das macht es so unglaublich spannend, finde ich. Am Schluss auch ein tolles Fazit von seiner Mutter. Well, if it bothers you, maybe you better talk to a psychiatrist. That's what people do when they're looking for someone to blame for their life.
Bon.
Und auch da, so gehässig und so abfällig gegenüber der Psychologie als Wissenschaft und als praktische Hilfe, es klingt, auch da ist was dran. Weil ich kenne auch Leute, die beim Psychologen waren, die was lernen darüber, was in ihrer Kindheit eigentlich los war, wo die Verletzungen waren, was das mit ihnen gemacht hat oder so. Aber nach vielen Sitzungen und Jahren sogar scheinbar immer noch nichts darüber gelernt haben, was in ihrer Hand liegt und was sie vielleicht verkehrt machen. Weil oft ist Psychologie und Therapie natürlich auch einfach eine Bestätigung. Das dient natürlich zum Aufbau von hilfsbedürftigen, kranken, mental kranken und natürlich auch traurigen Leuten. Die müssen auch aufgebaut werden und bestätigt. Aber es gibt natürlich auch eine Grenze, wo man ins Konstruktive gehen muss. Und das passiert
im schlimmsten Fall munitioniert man sich nur, um noch bessere Argumente zu haben, warum man selber, warum andere schuld sind oder warum die Umstände so sind, wie sind und man sich nicht ändert.
Gut. Wir ändern jetzt das Thema, wir kommen zum Thema Fußball. Rüdiger, breakst du zuerst down oder ich?
Mach du doch mal.
Okay. Turbine, Turbine, du bleibst eine Maschine. Auch wenn das letzte Spiel verlief im Tempo einer Draisine. Dir unter die Räder bzw. Schiene kam dennoch Bayer Leverkusen 1:0 Heimsieg für Potsdam.
Ja.
Sagst du?
Nicht schlecht, also du benimmst für die Gedichtform, also ich bin begeistert. Ja. Ich hab mal reingeguckt, das war das Spiel sozusagen, das war schon Freitagabend, was mit The Zone drin war.
Ja.
War knapp und die Leverkusener waren relativ früh in Unterzahl, die Leverkusenerinnen. Haben trotzdem noch ganz schön Druck gemacht. Es war trotzdem eine knappe Kiste.
Ja. Man muss auch fairerweise sagen, wenn es irgendwo 1:0 ausgeht bei den Frauen, dann das ist fast wie ein Unentschieden bei den Männern eigentlich. Ja. Das Außenband von Alex Popp ist außer Rand und Band und ploppt, was Wolfsburg nun nicht lange stoppt, weshalb die SGS Essen auch 5:1 verkloppt, nach Hause robbt. Ja, ich sehe dich skeptisch.
Nee, ist gut.
Jena, Thüringen, oder sage ich mehr Thüringen. Wählst auch du die AfD, dann dir diese Pleite recht geschehen. 3:0 verlierst du gegen den FC Bayern.
Ja.
Der Ehrmann, der Ehrenmann. Bekleidet wohl ein Ehrenamt, ist der Trainer von Hoffenheim. Viel kann man sich nicht verdienen als Trainer der Hoffenheimerinnen. Ein 1:0 hat er sich trotzdem wohl verdient, auch wenn der SC Sand das anders sieht. Duisburg, Mensch, was ist da los? Der Gegner kriegt mal schnell gelb-rot und trotzdem machst du ihn nicht tot. Schaffst nur ein Tor mit Not, am Ende bist du selber Schrot. Duisburg versiebt gegen Frankfurt 1:2. Freiburg ist the place to be in Bundesliga oder hier. Also wie hier. Egal ob Männer, Frauen, Kinder, Gegner wischt man weg wie bei Tinder, so auch den weiblichen FC, der bleibt tabellarisch down under. Ah, das tut weh.
Nicht schlecht.
War mein Downbreak.
Gut.
Ja, jetzt kommst du.
Welcher Spieltag war das?
8.
Sehr gut. Ah, ja, richtig, wir sind einen voraus für die Männer. Spieltag 9. Ich dachte schon, du würdest...
Ja, would you please break it down for us?
Yes, ich habe schon gedacht, Dani, du würdest nie fragen. Ja. Okay. Genau, Downbreak Nummer 9 der Männer, geschrieben um 7:20 Uhr, in Klammern nach Zeitumstellung, bei löslichem Café im Hotel am Jungfernstieg in Stralsund.
Ich mag sie jetzt schon.
Ich auch. Der Spieltag in chronologischer Reihenfolge. Ach, Köln. Elfmeter nicht bekommen. Sonntagsschüsse kassiert und das alles am Freitagabend. Mainz 05 gegen den 1. FC Köln 3:1. Du guckst zweifelnd?
Nein. Nein. Ich habe was überlegt.
Hast du überlegt? Ob das wirklich am Freitagabend war?
Nee, ich habe überlegt, ob ich das gesehen habe oder nicht. Aber ich glaube nicht.
Gut.
Ich glaube, ich habe den Teil der Zusammenfassung verpasst in der Sportschau.
Ist okay. Sonntagsschüsse, Traumtore. Ein junger Mann namens Abdelhamid Sabiri wird zum ersten Mal aufgestellt und avanciert zum besten Paderborner, nicht zuletzt wegen seines famosen 1:0. Das Endergebnis zum 2:0 erzielt Schonlau per Kopf und damit auch den ersten Dreier für Paderborn in dieser gar nicht mal so jungen Saison.
Das hat mir sehr Spaß gemacht, die Zusammenfassung.
Ja, ich weiß. Du magst natürlich auch die Informationen da drin, oder? Gibst du?
Ja, aber das, weil ich es auch gesehen habe.
Ah, gut. Ja. Derby ist ja immer irgendwie ganz spannend. Da gibt es Statistiken. Fans, die in den gegnerischen Block sitzen und Nervosität auf beiden Seiten. Das hätte ich mir vorher mal einmal durchlesen sollen. Das war jetzt nicht gut gelesen. Lest da einmal vor. Derby ist ja immer irgendwie ganz spannend. Da gibt es Statistiken, Fans, die in gegnerischen Blöcken sitzen und Nervosität auf beiden Seiten. Tore gab es jedoch keine. Fälschlicherweise auch kein Handelfmeter für die ziemlich überlegenen, chancenwuchernden Knappen. Am Ende 0:0. Favre? Angeschlagen. Oh, Nagelsmann. Oh Nagelsmann, dass Leipzig Fußball spielen kann, das war auch hier zu sehen. Ergebnis nicht so schön, natürlich nur aus Julians Sicht. Für Freiburg alles ein Gedicht, das Spiel und auch das Wetter. Der Gegner doesn't matter. Selbst wenn er noch trifft, der Klostermann, am Ergebnis das nichts mehr ändern kann, denn Freiburg traf gleich doppelt, den Sieg schön eingemoppelt. Der Julian registriert's und guckt recht bös, der Streich, der freut sich sehr. Beim Rückspiel glaube ich, yes I'm sure, da will der Julian mehr. Freiburg-Leipzig 2:1. Was nach Hausmannskost klingt, war ein Menü für Feinschmecker. Hoffenheim besucht die alte Dame und liefert sich einen höchst schmackhaften Schlagabtausch mit den Kraichgauern als glücklichen Siegern. Berlin-Hoffenheim 2:3. Auch wenn die Bayern gewonnen haben, auch wenn Lewandowski am Fließband trifft, auch wenn der Wurm bleibt drin. Und zeigt sich auch nach dem 2:1 der Bayern über Union Berlin gut genährt. Kovac? Angeschlagen. Ohne Kai Havertz reicht es für Leverkusen nicht zum Sieg gegen Werder Bremen. Beide Mannschaften erzielen 2 Tore. Beide Mannschaften werden gegen Ende verdammt offensiv. Beide Mannschaften hadern mit dem Schiedsrichter. Die oft torarmen Wolfsburger steigern sich in einem recht öden 0:0 Burgfrieden gegen Augsburg hinein.
Ja, aber da gab's ja der Schiedsrichter, ne, der Videobeweis. Ja. Da war ja was los.
Die oft, genau, steigern sich in einen. War grammatikalisch nicht ganz gerecht. Ja. Naja. Und am Sonntagabend schnappt sich Gladbach in einem furiosen Spiel gegen die Eintracht mit einem 4:2 wieder die Tabellenspitze.
Die war wirklich wohl, die ist wohlverdient diesmal, die Tabellenspitze, ne?
Ja.
Da ist jemand tatsächlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und hat richtig gespielt.
Dann hat man so richtig 4 Tore geschossen.
Nicht so eine zufällige Nummer 1, wie man es jetzt die letzten Wochen hatten.
Genau.
Genau. Was sagst du, Favre? Klassischer Fall.
Ich habe das mit dem Angeschlagen gar nicht so furchtbar mitgekriegt, weil ich die Champions League zwischendurch nicht verfolgt habe. Ich glaube, dass das Angeschlagen sein.
Gegen Inter verloren, muss man sagen, ne?
Wir haben gegen Inter nur zwei, ja. Insofern habe ich das auch gar nicht so.
Verinnerlicht,
ja. Es gibt ja. Für mich ist ja Favre so ein bisschen untouchable.
Hm.
Weil ich irgendwie. Ja, weil er irgendwie so fein ist und weil er so ein Künstler ist und weil er so natürlich auch erfolgreich ist und weil. Ich denke, bin ich aber auch vielleicht zu obrigkeitshöriger Schauspieler, der sagt, das ist so ein toller Regisseur, ja, das muss an den Spielern liegen.
Ja, das sagst du ja öfter, du kritisierst dich oft selbst, du bist vielleicht beeindruckt.
Ja, das bin ich, das stimmt, das bin ich auch wirklich.
Ja.
Ich bin ja selbst von dir beeindruckt.
Ich wusste, dass der jetzt kommt.
Na, musste ich machen.
Ja, pass auf, aber der Favre, ne, der ist ja wirklich, also da kann man ja nicht mehr sagen, dass er so, also er ist so sonderlich künstlerisch, ist er nicht tätig gerade, ne?
Ja.
Weil also das große Offensivspektakel ist es ja nicht.
Nee.
Tore kriegen sie trotzdem.
Naja, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, es sind ein paar ganz gute neue Trainer nachgerückt in dieser Saison.
Ja, es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass Hoffenheim jetzt, Dortmund, was rede ich denn? Ich komme gleich zu Hoffenheim, dass Dortmund jetzt nur die allerhärtesten Nüsse der Welt irgendwie knacken muss und deshalb froh sein kann um jeden Punkt, den sie ergattern, sondern es ist schon so, dass das jetzt die Zeit gewesen wäre, wo man sich an der Tabellenspitze vielleicht sogar absetzt, wo die anderen
schwächeln.
Das nicht machen. Ja. Schwächeln. Vor allem, wenn man ja auch sieht,
was die Bayern machen, ja.
Ja, wie man das in England sieht man, wie man das ja eigentlich macht, als BVB, ja. als Ex-BVB-Trainer.
Lieber Himmel, ne, ja.
Ja, 6 Punkte. Mit 6 Punkten da oben fest zementiert. Alfred Schreuder, ne, der Hoffenheim-Trainer.
Mhm.
Jeder so dachte, wer ist der Mann? Ja, jeder jetzt noch denkt, wer ist der Mann eigentlich?
Naja, er ist, sag ich mal, jetzt auf den ersten Blick, sag ich mal ganz blöd, von den Trainern, die neu dazugekommen sind, dies Jahr. Glasner und David Wagner und auch Rose, wie heißt der? Bayer Lorz in Köln?
Bayer Lorz.
Ja, Bayer Lorz, sag ich mal ganz frech, also ich hoffe, er nimmt es mir nicht krumm, der uncharismatischste auf den ersten Blick.
Glasner hast du vergessen, ne? Bei Wolfsburg.
Nee, Glasner hatte ich doch gesagt.
Hast du gesagt, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, tut mir leid.
Ja.
Ja. Aber er macht vielleicht den besten Job, er macht aus dem wenigsten das meiste.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Naja, wobei er natürlich einen Vorgänger hatte, der wahrscheinlich dafür auch
Ja gut, aber
kann es gar nicht so genau. Man
ja, weiß nicht, aber es ist nicht,
so,
dass ja, aber was? Naja, aber ich meine, ist der Vorgänger nicht so, dass er jetzt auch so ein bisschen rumeiert?
Ja.
Wie es bei Hoffenheim da oft gemacht hat, ja, gerade immer nach erfolgreichen Phasen.
Früher hat er wenigstens nur modisch rumgeeiert.
Kam eine Eierphase.
Ja.
Wie ist er denn modisch so drauf? Wir warten immer noch auf dein Nagelsmann-Special irgendwie.
Komm, ja, das stimmt.
Kommt nicht.
Oh, dass du mich erinnern musst, ja.
Reportagen, Fehlanzeige, Hot Takes, Serien.
Ja, du wolltest gar nicht über Fußball reden, ich sag's nur mal, ja.
Ja gut, aber irgendwer muss ja machen.
Ich würde dir nur die Schuld geben.
Ja, gut. Wollte noch was sagen. Uli Hoeneß.
Ja.
Wir haben neulich gesehen, dass Ter Stegen irgendwie auf dem Elf-Freunde-Cover mit dem Titel Deutschlands Nummer 1 ist. Ja. Du gähnst ins Mikro.
Nein.
Das ist fast so despektierlich, als nie den Brennerpass zu erwähnen, wenn du irgendwo auftrittst und über deine vergangenen Meriten sprichst.
Ja, dafür habe ich dich ja jetzt engagiert.
Ja, sehr gut. Dann muss ich das machen. Aber dann weise ich dich auch aufs Gähnen weiterhin. Pass auf, genau, der Ter Stegen ist er nicht für den Ballon d'Or auch nominiert? Als bester Torwart? Ich glaube schon. Und er ist auch auf dem Elf-Freunde-Cover mit dem Titel Deutschlands Nummer 1. Und ich bin mir sicher, die Ter Stegen-Renaissance will ich es jetzt nicht nennen, aber die große Wertschätzung für Ter Stegen, da hat auch Uli Hoeneß was dazu beigetragen. Aber
natürlich.
Jetzt muss man sich fragen, ob Uli Hoeneß, wenn er doch immer so schlau ist und die Abteilung Attacke so leitet und sich so geriert, um Sachen zu erzeugen auch, wie man das früher ihm gern unterstellt hat, vielleicht will er auch, dass Ter Stegen mehr Wertschätzung erfährt. Vielleicht ist es so eine Reverse Psychology, weil andererseits kann ich mir nicht erklären, weil jeden, den Uli Hoeneß hochredet, der leidet eigentlich in der öffentlichen Wertschätzung sofort. Der arme Javi Martinez, der kriegt gar nichts mehr hin, seit er von Uli Hoeneß als Star-Defensivspieler jetzt. Wir brauchen niemanden, wir haben doch den Martinez. Ja, ich würde nur sagen, der macht mehr kaputt, als er repariert. Der muss weg. Mein GTA, aber.
Der Hoeneß muss weg.
Gut, Leute, das war's. Damit es nicht ganz so schlimm endet, wie es anfing, spielen wir trotzdem kurz unsere Titelmusik. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass,
der Popkultur
Podcast.
Alles nur für Massengeschmack. Wie dumm.